Moin zusammen, Backstage-Bier Folge 5. Ich freue mich auf meinen Freund Rick Sattler. Rick gehört seit Jahren zur Düsseldorfer Musikszene und ist da gar nicht mehr wegzudenken. Er erfindet sich und seine Musik gefühlt einmal im Jahr komplett neu und wir kennen uns schon seit einigen Jahren. Ich habe also schon einige Phasen von ihm miterlebt und durfte auch schon mehrmals mit ihm auf der Bühne stehen.
Hi Dirk.
Alles gut bei dir?
Ja, unbedingt.
Heute ist eine Premiere sozusagen, weil zum ersten Mal sitze ich meinem Gesprächspartner direkt gegenüber.
Ja. Und wir starten direkt mal mit dem Allerwichtigsten hier.
Oh ja.
Super. Eins für dich.
Dankeschön.
Ja, Prost.
Prost, cheers.
Ich freue mich, dass du da bist.
Ja, danke, dass du
heute
du mich eingeladen hast.
Ja. Im Studio mit Rick Sattler. Unglaublich.
Ja.
Wann kommt die Reunion von Remington Flashlight?
Oha, die Frage direkt zum Anfang. Ja, ich habe lustigerweise vor kurzem mal mit unserem ehemaligen Gitarristen Alex geschrieben. Wir waren ja 2016 in London und das war ein sehr cooler Ausflug. Und dann haben wir gesagt, ey, das müssten wir doch eigentlich nochmal machen. Und hatte da noch gar nicht drüber nachgedacht, ob man das als Remington Flashlight oder als Rick Sattler oder wie auch immer man das macht. Und er sagte direkt, ey, wir haben da noch ungefähr 6 Demos, die müssen wir noch richtig aufnehmen. Klar fahren wir
auf
als Remington
Flashlight
das machen. Das ist dann natürlich so, ne, mit 3-4 WhatsApp hin und her und dann war das Thema wieder durch. Aber ich glaube, da müsste man mal wieder drauf eingehen und das Ganze nochmal anstupsen. Ne?
Remington Flashlight, ich muss das wirklich sagen, ist eine großartige Band gewesen und ich bin wirklich immer noch sehr traurig, dass es diese Band nicht mehr gibt.
Tja.
Es war eine großartige Grunge-Band, oder? Und ihr habt damals ein Album aufgenommen mit dem legendären Godfather of Grunge, Jack Endino.
Genau, genau, richtig.
Jack Endino. Unfassbar.
Ja, Jack Endino auf jeden Fall.
Der hat damals die ganzen Nirvana-Sachen gemacht, oder? Oder
genau.
Die ersten auch schon? Oder?
Nee, nur die ersten. Also der quasi als Nirvana den großen Durchbruch hatte mit dem Nevermind-Album mit dem Baby drauf, da waren die richtig groß bei Geffen. Aber davor gab es schon das Bleach-Album, so ein schwarzes Album. Das ist dann durch Nevermind auch wieder bekannter geworden. Und diese alten Alben, bei Sub Pop waren die noch alle unter Vertrag, die hat Jack Endino alle produziert. Und der hat halt auch viele von den anderen Seattle-Bands, der hat mit Soundgarden zusammengearbeitet und den Melvins und ach, allen, die irgendwie Rang und Namen hatten, aber halt kurz bevor die ihren ganz großen Durchbruch hatten.
Ne? Ja, wie fühlt sich das an, wenn jemand, der das blaue Album von Nirvana mit dem Baby und dem Bauchnabel, was wir alle kennen,
ja.
Das ist ein Bauchnabel, war nicht der Penis, oder, auf dem Album da?
Nee, das ist der Bauchnabel. Ich glaube, das ja, wahrscheinlich war das.
Ja. Damals immer, ja, keine Ahnung, aber das Album kennt ja jeder. Wie fühlt sich das an, wenn der Mensch hinter diesem Album dein eigenes Album mixt und mastert?
Ja, das, also sagen wir mal so, das ist halt echt ein großer Name erstmal. Für uns war ja damals wir haben uns das überlegt, dass wir da Bock drauf haben und haben den ja erstmal anschreiben müssen. Das heißt, das war ja wirklich die Frage, hör mal.
Antwortet der überhaupt?
Genau, antwortet der überhaupt? Oder sagt der, hör mal, Jungs.
Und, habt ihr alle noch alle Latten am Zaun? Natürlich nicht.
Und dann guckst du ja, ne, kannst du den über Facebook anschreiben oder hat der eine Homepage und so weiter. Und ich habe dann tatsächlich, ich glaube, über Bandcamp oder sowas hatte der einen eigenen Account. Der ist auch immer noch als Mixer ständig, der hat letztens noch das Nirvana, ein Utro-Album, 20 Jahre Jubiläum rausgebracht, also neu gemixt und gemastert und so. Naja, auf jeden Fall war dann seine Adresse, dann habe ich ihn angeschrieben, habe aber auch schon so, bei Facebook konnte ich das so lesen, da gibt es natürlich viele Leute, die als Trittbrettfahrer so wegen Nirvana bei ihm dann Sturm laufen und er schon sagt so, ey, komm, bleib mir mit dem nächsten Kurt Cobain weg irgendwie, das, ich habe keine Lust hier auf so einen Teenie-Quatsch irgendwo.
Ja,
so, ne? Das war so sein Ding. Aber er hat dann gesagt, wir haben geschrieben, dass uns insbesondere dieser Sound total beeindruckt und was wir Grunge machen. Wir wollen so klingen, wie man 1989 in Seattle geklungen hat. Wir wollen genau diesen unverfälschten Sound auf die Nuss, so sehr, sehr heavy, aber halt sehr grungig. Und ich glaube, da haben wir den richtigen Nerv getroffen. Und dann ging das mit E-Mail hin und her. Und ja, der hat am Schluss gesagt, geil, das mache ich, ne?
Wahnsinn, Wahnsinn.
Ja.
Und wie war das, als ihr das dann zurückbekommen habt damals?
Ja, also wir haben dann erstmal unsere Vorproduktion geschickt, also richtig roughe Demo-Tapes aus dem Proberaum. Und da ist auch eine sehr lustige Geschichte gewesen. Du kennst noch den Song Your Business.
Ja,
den hatte die auch mal. Genau, genau, genau.
I don't care about your business.
Ja, genau den, genau den.
Den haben die Ogmonics auch mal gecovert übrigens.
Ja, und sehr gut vor allen Dingen, sehr gut.
Ja, sehr gut.
War eine Ehre. Und bei dem Song hatten wir am Anfang so einen Part in der Strophe, der ist ähnlich wie bei Smells Like Teen Spirit gewesen, mit den zwei auf den hohen, auf der hohen H- und E-Seite. Genau das, genau das. Und dann hat er zurück darauf geantwortet und sagte, ey Jungs, das Album ist geil, ne? Die Songs sind alle gut, aber der Song, das könnt ihr nicht bringen. Meine Frau hätte wohl, seine Frau hätte beim Frühstück nur so die Zeitung runtergelassen und gesagt so, nee, das geht gar nicht, das ist ja so. Und wir so ein bisschen peinlich berührt, also hey, kein Problem, das nehmen wir neu auf und haben dann am Schluss da so, ja, so ein Geschrabbel auf der Gitarre eingebaut und das eben rausgelassen.
Ne? So eine ähnliche Szene hatte ich 2018 in den Prinzipalstudios,
okay,
wo wir bei Vincent Sorg waren, der ist ja der krass. Produzent von den Toten Hosen. Und dann haben wir unseren Song Komm mit uns da eingesungen. Und da ist eine Zeile drin, also da war damals eine Zeile drin, die hieß, früher war alles besser. Ja, und dann hat Vincent Sorg auch gesagt, sag mal Jungs, aber sonst geht's euch gut, oder? Also ich meine, ihr kommt hier zum Produzenten der Toten Hosen an und ihr habt eine Zeile, die heißt, früher war alles besser und ihr seid aus Düsseldorf. Also Leute, ganz ehrlich, macht da was anderes. Jetzt haben wir halt, wir haben dann damals ist alles besser gesungen.
Ja, okay.
Und damit war die Sache dann auch beglichen, aber gut. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn du dann so ein Feedback kriegst.
Man fühlt sich so ein bisschen ertappt, ne? So irgendwie bewusst oder unbewusst, aber man denkt, oh, das ist jetzt irgendwie gerade ungut.
Ich habe es damals so ein bisschen aus Absicht so ein bisschen angetestet. So, ich wollte einfach wissen, wie der reagiert. Ne?
Ja.
Aber gut.
Geil. Schön.
Ja, deine Grunge-Phase wurde ja dann irgendwann beendet, leider. Also übrigens, Remington Flashlight ist die Band, mit der die Ogmonics am meisten gespielt haben. Wusstest du das?
Nee, das wusste ich gar nicht.
Wir haben viermal zusammen gespielt, glaube ich, mindestens. Also vier sind mir spontan eingefallen. Und bei eurem letzten Konzert in Bonn haben wir auch zusammen gespielt.
Stimmt.
Das war ein trauriger Abend, weil du mir an dem Abend erst gesagt hast, dass ihr euch auflöst.
Ja, das stimmt. Ja, das war ein ergreifender Moment. Wobei ich auch sehr krass fand, ihr hattet an dem Tag sehr viel Double Bass Drum im Einsatz.
ja, das ist ein anderes Thema.
Da wart ihr mal für den Abend so eine
Wir hatten damals da hatten wir noch am Schlagzeug, waren wir noch nicht so fest besetzt, wie wir das jetzt sind und da saß jemand am Schlagzeug, der ganz gerne mal die Double Bass betätigt hat, auch bei den Songs, wo das nicht so gepasst hat.
3 Minuten durchgehen. Dauerfeuer.
Ja, aber es war auch mal eine Erfahrung.
Ja, aber so ist das so. Hat jedes irgendwie so seine Zeit. Also damals war das so, gerade bei dieser ganzen Grunge-Geschichte, ne, da muss ich echt sagen, als wir die Songs geschrieben haben, ist ja echt eine sehr wütende Musik gewesen. Ne? Und ich muss irgendwie sagen, so mit der Zeit ist da so, ja, also diese Wut oder diese Aggression, die du dann auch brauchst, um das rüberzubringen. Also damals die Remington Flashlight Shows, für mich persönlich, aus meiner Wahrnehmung, haben halt immer dadurch davon gelebt, dass die Musik sehr, sehr explosiv war und aber auch jetzt zum Beispiel beim Gesang, man sich sehr da reingehangen hat. Also die Songtexte so und da wirklich nicht nur rein performt hat, sondern sich da sehr emotional reingehangen hat. Und für mich ist diese Wut, die dahinter stand oder so, das war dann irgendwann weg. Und dann hatte ich so im wahrsten Sinne des Wortes auch irgendwann nicht mehr den Drive, die Leute im Publikum anzuschreien. Weißt du, das war so irgendwann ein bisschen
verflogen. Ja, das war immer so ein Kontrast. Deine Ansagen waren eigentlich immer ganz lustig und die Songtexte waren wirklich sehr, sehr düster. Also meistens hast du irgendwie entweder deine Ex-Freundin umgebracht oder sie zumindest verflucht.
Oha, ja.
Darf ich das so sagen?
Ja, da sind viele Leute, mussten in den Songtexten dran glauben. Ne? Ja, so hat das dann seine Zeit. Ne?
Und danach kam da eine Phase, da hast du Surfmusik ganz viel gemacht, also so ganz ohne Gesang.
Ja,
stimmt. Die Sachen klangen so ein bisschen so wie in den alten Tarantino-Filmen.
Mhm.
Und das war irgendwie was ganz anderes. Bei dir ist ja sowieso, ne, du bist ja extrem bandungsfähig. Nach der Surfphase kam dann auf einmal deine Beatles-Phase. Die fand ich, die kommt bei mir jetzt, wenn ich jetzt deine ganzen Phasen so mal mir vor Augen führe, die kommt für mich gleich nach Remington Flashlight. Das war so meine Favorite-Phase.
Ja, ja.
Das war sensationell, was du da gemacht hast.
Ja, ich meine, wenn man das so hört, dann ist das wirklich sehr sprunghaft, wenn man selber drinsteckt.
Von Nirvana zu den Beatles.
Ja, das ist. Ich habe damals vor Remington Flashlight, als das als Grunge-Band so richtig losging, tatsächlich unter dem Namen Remington Flashlight schon mal damals so ein Instrumentalalbum rausgebracht. Und da war schon so ein Mix aus instrumentalem Surf und auch so ein instrumental Blues. Ne, und dann war das Thema erstmal so vom Tisch, dann kam die Grunge-Band und dann wieder danach die Surfband. Und dann sind wir, die Surfband waren die Incredible Catheads, sind wir echt auch 2 Jahre lang viel aufgetreten. Richtig instrumentale Surfmusik, wie sie in den 60ern. Für mich eine krasse Herausforderung, weil wenn du auf einmal als instrumentale Surfband stehst, hören die Leute deine Musik ja ganz anders. Es ist immer mehr Fahrstuhlmusik, aber du musst auch anders performen. Du spielst ja quasi durchgehend Solos, wenn du so willst. Ne?
Du musst doch anders gucken.
Ja, völlig. Ja, ja, sicher. Ne? Du musst da ganz anders irgendwie die Leute abholen. Du machst vielleicht noch eine Ansage, aber dann ist da kein Gesang. Ne? Wenn du dann einen Mikrofonständer auf der Bühne hast, um deine Ansagen zu machen, denken alle, jetzt singt er gleich auch.
Oder
singt
los?
Genau. Ja, genau, wann geht's denn los? Ne? Deswegen sehr melodielastig. Für mich echt nochmal ein Punkt, wo ich wirklich an der Gitarre richtig nochmal arbeiten musste, also auch nochmal viel dazugelernt habe.
Das war dann damals nicht mehr die Flying Wii auf einmal.
Nee, genau, richtig. Das war dann mehr die ganzen Fender, das ganze Fender-Sortiment, so Jaguar, Jazzmaster, Stratocaster und dann kam noch so ein Gretsch dazu. Aber dieser Sound bewegt sich sehr stark schon in den 60ern und das war dann für mich so der logische Schluss, wenn du sagst, jetzt noch Gesang dazu, dann bist du schon wieder fast beim Blue Call-Album. Genau.
Blue Call, das Blue Call-Album, was war das für ein Style? Das war das Beatles-Album, ne?
Das war genau. Das Beatles-Album.
Das war sensationell, finde ich. Also das läuft bei mir auch immer noch regelmäßig morgens im Auto.
Ja, und vor allem, man muss dazu sagen, das war ja mein erstes Album, das ich unter dem Namen Rick Sattler rausgebracht habe. Und als das Album entstanden ist, ich hatte schon so ein paar Songs geschrieben, habe ich echt gedacht, wie willst du das jetzt klingen lassen? In welche Richtung willst du gehen? Und genau zu dem Punkt war ich ja bei einem sehr guten Kumpel auf dem Junggesellenabschied in Liverpool.
Wäre das gewesen sein könnte. Ja, wäre
das wohl wahr, genau.
Haben wir Straßenmusik gemacht.
Ja, grandios.
In Liverpool. Und haben uns so auf den Spuren von Paul McCartney und John Lennon bewegt.
Irre.
Und das hatte ich damals so ein bisschen beeinflusst.
Das war, das war total. Also Liverpool, eine unfassbar coole Stadt und an jeder Ecke, du kannst den Beatles ja gar nicht entgehen. Und wir haben ja auch alles mitgenommen, was irgendwie so mit Musik zu tun hat und diese Stadt auch ausmacht. Und ich finde, das hat so einen Vibe. Ich habe früher Beatles nie wirklich so bewusst gehört. Das war nie so meine Band. Also wenn ich aus der Zeit so gucken würde, dann lieber die Stones oder Jimi Hendrix, sowas ein bisschen wilder. Ich fand die Beatles immer sehr brav. Aber nach dem Trip, hat mich das wie so ein Virus gepackt und ich habe echt mir den ganzen Backing-Katalog von den Beatles angehört und alles nachgeholt und auf einmal echt gemerkt, was das für eine unfassbar krasse Band ist und warum so viele Musiker vor denen so eine Hochachtung haben, weil ich glaube, die haben in ihrer ganzen Karriere immer wieder so viele neue Stile und Songs rausgebracht, die völlig anders geklungen haben als das, was sie vorher gemacht haben und es sind so viele Blaupausen für Musikstile und ganze Bands, die danach entstanden sind, die genauso klingen wie ein Beatles-Song auf einem Album. Das ist total abgefahren. Also höchsten Respekt für diese Band. Und was mich in Liverpool so geflasht hat, waren aber so diese Anfangstage der Beatles, wo die auch wirklich noch in Liverpool waren und auch Hamburg so ein bisschen. Und dann war der Ansatz für mich, ich mache mein Album, ich nehme das so auf, wie die Beatles damals aufnehmen konnten. Nämlich nur mit ganz wenig Spuren, teilweise noch auf Mono aufgenommen, mit einem harten Panning. Das heißt, wenn du die über Kopfhörer hörst und nimmst dir die rechte Seite raus, hörst du auf einmal nur noch Schlagzeug und Bass auf dem linken Kanal.
Das hatte ich als Kind. Da hatte ich so Beatles-Kassetten und habe die auf dem Walkman gehört damals noch, so in den 80er Jahren. Und da habe ich festgestellt, dass da wirklich teilweise überhaupt, also das ist ja heute eigentlich undenkbar, dass auf dem einen Kopfhörer was ganz anderes ist als auf dem anderen Kopfhörer. Also du hast praktisch gar nichts in der Mitte, sondern nur rechts und links und teilweise auch wirklich die Drums nur auf der einen Seite.
Genau.
Total abgefahren.
Bei den Doors hast du das auch. Dann hast du Schlagzeug, Bass links und Orgel und Gitarre rechts und dann Jim Morrison irgendwo in der Mitte noch reingepennt. Die hatten dann schon einen Kanal mehr oder konnten schon ein bisschen mehr pennen. Aber die Beatles hatten am Anfang irgendwie echt so zwei Spuren, um eine ganze Band aufzunehmen. Ne? Und dann wirklich nur diese harte Verteilung im Panorama. Und mit diesen limitierten Mitteln zu arbeiten, fand ich cool und hat dann auch zum Glück so ein bisschen diesen Vintage-Sound rausgekitzelt. Ne?
Ja, Wahnsinn. Also das Album, das ist wirklich absolut hörenswert. Vor allem auch ein geiles Experiment, wie ein Beatles-Album heute klingen würde oder wie es klingt, wenn man heute unter damaligen Beatles-Bedingungen aufnimmt. Also das war echt richtig geil. Wie viele Alben hast du insgesamt rausgebracht bisher?
Ja.
Kannst du das überhaupt spontan beantworten?
Also ich sag mal, um das so in Kategorien einzuteilen, bevor Remington Flashright das besagte Back to Seattle Album rausgebracht hat, waren da schon zwei quasi so Demo-Alben. Dann das Back to Seattle, dann haben wir, als wir in London waren, eine EP aufgenommen, wo auch ein Song geilerweise in den Abbey Road Studios, wo ja die Beatles auch alles aufgenommen haben, gemastert wurde. Ja,
da schließt sich dann der Kreis.
Also ihr habt dann praktisch ein Remington Flashright Album, wo das
oder eine EP, wo das erste Album von Jack and Dino gemacht wurde.
Genau.
Habt ihr dann in den Abbey Road Studios mastern lassen.
Genau. Und dann kam im Grunde danach kamen zwei Alben mit den Incredible Catheads, dann wären wir schon bei 6 und dann kam das Blue Call Album, ja, und jetzt vor kurzem das Sessions Album, also sind es 8 Alben insgesamt.
Das Sessions Album, das ist ein sehr besonderes Album, das ist das aktuelle und das ist auch irgendwie, habe ich das Gefühl, ein sehr persönliches Album. Also einige Songs davon kenne ich schon ein bisschen länger und du singst auf Deutsch, was du, finde ich, auch weiterhin tun solltest auf jeden Fall.
Ja, man merkt auf einmal, wenn man Deutsch singt, wie viel man mit der Sprache transportieren kann. Also wie vielseitig man sich ausdrücken kann. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass man beim englischen Songwriting so ein bisschen limitiert ist. Ich glaube nicht, dass es an der englischen Sprache liegt, aber eher an meinen Englisch-Skills, dass da irgendwo die Texte recht simpel gehalten waren.
Aber ich finde es ist auch irgendwie logisch, ne? Es ist deine Muttersprache, Deutsch, und man kann viel mehr damit ausdrücken. Und ich verstehe letztendlich auch viele Bands gar nicht, die auf Teufel komm raus Englisch singen, außer es gibt einen Grund. Wie zum Beispiel, wenn man eine Grunge-Band hat oder wenn man klingen will wie die Beatles.
Wobei natürlich auch deutsche Musik in den letzten Jahren krass zugelegt hat, ne? Also das, was da auch, also ich hatte mal das Gefühl, so wenn in den 90ern hattest du mehr, also es gibt natürlich immer seit jeher diese klassischen Bands, die auf Deutsch singen, die Ärzte, die Hosen und so weiter und so fort, also die das irgendwie schon immer auf Deutsch machen. Aber ich habe das Gefühl, dass die deutsche Sprache auch in der Musik in den letzten 10 Jahren einfach auch irgendwie immer mehr zugenommen hat, dass es einfach auch sexy geworden ist. Und auf einmal man sich so deutsche Musik, also das ist ein ganz eigener Markt irgendwie auch entstanden, ne? Also ich finde, heute kannst du jedes Genre in Deutsch quasi bedienen und ohne, dass es irgendwie komisch wäre. Ich weiß nicht, glaube ich, in den 90ern auch so viele Nachwuchsbands, ich glaube, da haben schon viele erstmal mit englischen Texten gearbeitet und klingen oftmals ja auch völlig anders. Ich erinnere mich an bei eurem ersten Album, da haben wir auch mal einen Song von euch gecovert, der war auf Englisch.
Ja. Wir haben ja auch früher englische Musik gemacht, aber es ist im Nachhinein, irgendwie verstehe ich das auch nicht mehr. Also ja, du meinst jetzt Explicit Content.
Genau, Explicit Content.
Auch ein guter Song gewesen von uns, aber ich schreibe auch schon irgendwie seit Jahren an einem deutschen Text für das Ding.
Aber ja. es klingt dann direkt ein bisschen wie eine andere Band.
Ja, also
ihr habt ja euren Style und ihr habt die deutschen Texte und das ist hat Hand und Fuß, das ist total genial. Aber dieses euch dann auf einmal Englisch zu hören, wenn man euch nur als eine deutschsprachige Band kennt, war damals total verrückt so, ne? Ja. Das ist der klingt auf einmal völlig anders.
Ja.
Zumal du hast mal in England oder in Amerika auch eine Zeit verbracht.
Ne? Genau,
in New York mal
eine Zeit lang.
Aussprache. Ich tue mich ja seit eh und je schwer mit meinem TH. Das war auch so ein Grund, warum ich gesagt habe, ich habe keinen Bock, immer nur Songtext zu
schreiben. Aber das war bei dir irgendwie so ein bisschen Style, fand ich.
Ja, gut. Danke.
Und du hast auch bei deinen deutschen Songs, hast du irgendwie, ich würde das nicht Akzent nennen, aber du hast irgendwie einen besonderen Style, den du auch schon bei den englischen Sachen hattest. Und das ist absolut markant. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal, auf jeden Fall.
Danke.
Ja, da ist aber noch ein Album, was noch nicht veröffentlicht ist, oder? Und was schon eine Weile schlummert.
Genau.
Das ist eine ganz abgefahrene Musikrichtung, die man dir vielleicht so vor 5 Jahren noch gar nicht zugetraut hätte. Reggae.
Ja, genau. Ja, ist verrückt, ne? Manchmal, wie das Leben so spielt. Also ich habe früher super viel Reggae gehört, ne? So, weiß ich nicht, auch in den 90ern und die ganzen Bob Marley-Sachen und so weiter und fand Reggae immer geil. Und bei mir ist Reggae immer so, das höre ich dann eine Zeit lang, dann verschwindet es wieder im CD-Regal und irgendwann kommt es dann doch nochmal raus und es gibt immer so phasenweise. Ich kann mich so erinnern an Phasen, wo echt Reggae ganz präsent war und dann wieder komplett weg war. Und ja, ich habe irgendwann einfach so, bei mir kommt ja mal viel übers Musikmachen. Ich habe ja dadurch, dass ich diese Alben, die meisten Alben, mit Ausnahme dieser beiden Remington Flashlight Alben, habe ich immer alle selber aufgenommen. Also selber alle Instrumente eingespielt, selber die Aufnahmen gemacht, selber das ganze Mixing, Mastering. Und dann habe ich natürlich auch, bei Blue Call fing das dann an, auch mehr mit Tasteninstrumenten zu experimentieren, also sprich Keyboards einzubauen, also in dem Fall alte Orgel, Hemdorgel, Klavinett und so. Da gibt's ja heute eine sehr geile Yamaha Reface-Serie. Die können diese Oldschool-Sounds halt super gut abbilden. Und hab mir dann so ein bisschen autodidaktisch Klavierspielen beigebracht, das immer tiefer reinging. Und gerade beim Reggae hast du immer diese klassischen Gitarren und Keyboard-Skanks und diese Klavinett-Sounds. Und hab dann einfach mal Bock bekommen. Ich habe jetzt Lust mal, was mit Reggae zu machen. Bin auch so über, weil es gibt ja, über die Beatles kommst dann irgendwann nochmal an Eric Clapton, weil die ein bisschen was zusammen gemacht haben. Dann hat Clapton ja wieder I Shot the Sheriff von Bob Marley gecovert und irgendwie kommst du dann doch wieder an Reggae ran, hörst wieder mehr und dachte ich, ey geil, ich hab voll Bock, ein Reggae-Album zu machen oder einen Reggae-Song mal aufzunehmen. Und darüber habe ich dann in Bayern den Monster Dub kennengelernt. So ein Reggae-Dub-Produzent, der seine eigenen Instrumente
ist. Das ist auch ein ganz verrückter Typ, oder?
Ja, auf jeden Fall. Das ist gut drauf, krassesten bayerischen Dialekt und voll auf dem Reggae-Trip, lässt sich gerade auch so richtig schöne Rastas wachsen und produziert super coole Dub-Mixes. Und der hatte dann ein Instrumental von mir gesehen und sagte, hör mal, wollen wir nicht mal was zusammen machen? Und so ist dann diese ganze Geschichte mit dem Monster Dub entstanden, wo wir dann 4 Singles richtige Reggae-Singles rausgebracht haben. Für mich war das dann diesmal neu, weil ich habe dann auch seine fertigen Songs performt und gesungen. Ja, und auch da gibt's ja wieder einen Schnittpunkt oder einen Berührungspunkt zwischen uns beiden, wo wir den Song C'est la vie dann zusammen aufgenommen haben.
Genau, genau. Und den findet man auch noch, wenn man ihn sucht.
Genau, genau.
Ein schöner Reggae-Song und das hat mir auch Spaß gemacht. Und ja, das wird auch nicht das letzte gewesen sein, was wir mal zusammen machen.
Genau, deutschsprachiger Reggae von zwei, ja genau.
Von zwei gestandenen Rockmusikern.
Genau, genau.
Ja, was kommt denn, also ich meine, bei dir ist es wirklich unfassbar, ne? Also Grunge, Surf, Beatles-Style, Reggae, Singer-Songwriter. Was kommt auf keinen Fall von dir als nächstes?
Was auf keinen Fall kommt. Ja, ich bin irgendwie gar nicht so ein Freund von elektronischer Musik. Das muss ich irgendwie sagen. Also ich bin bei diesen ganzen Sachen, die ich bis jetzt aufgenommen habe, steht immer dieses, hat man ja schon rausgehört, immer dieses Vintage im Vordergrund. Ne, ich versuche mal möglichst viel analog aufzunehmen. Das
ist die Schnittmenge analog, bei den ganzen Sachen,
genau, die du machst. Dieser Vintage-Sound. Bei mir hört irgendwie so die Musikzeitreise immer in den 70er Jahren auf. So 80er ist gar nicht so meins. Dann erst wieder so die 90er mit dem Grunge. Aber deswegen ist so alles so richtig elektronisch klingende ist bei mir so ein bisschen, ich glaube, es würde bei mir einfach nicht so passieren, weil ich dann doch immer das will, dass das möglichst organisch klingt und irgendwann, wenn dann zu viel Synthesizer drin ist, dann hört bei mir einfach so dieser organische Bezug zur Musik auf, so dass deswegen glaube ich, würde man nie befürchten müssen, dass ich irgendwann mit einem Dancefloor oder Techno-Album in die Ecke komme.
Das würde nicht passieren, ja? Nee.
Okay. Und ich glaube noch nicht mal, also Pop würde wahrscheinlich auch echt ausscheiden, also wenn man so vom klassischen 80er-Jahre-Pop ausgeht, ne? Das Disco auch nicht, das möchte ich auch keinem antun. Ich könnte mir momentan...
Disco könnte ich mir wiederum bei dir vorstellen, so Bee Gees-Style.
Ach so, so 70er, ja, ja. Gut.
Ja, so alte Disco, so John Travolta-mäßig.
Ja, geil. Ja, ich darf dich dann ansprechen, wenn ich wieder jemanden brauche.
Auf jeden,
ja,
Fall, auf jeden Fall.
Sehr gut.
Ich singe dann die hohen Parts. Ja,
genau, also das so elektrische Musik ist eher weniger und ich glaube auch so Schlager, da habe ich nicht so den Bezug zu. Also es bleibt immer so ein bisschen rockig angehaucht, weil irgendwie ja auch so, was ich mir eher vorstellen kann, man wird ja auch ein bisschen älter, ist halt echt so das Thema Blues, finde ich super spannend. Hab aber bis jetzt immer das Gefühl gehabt, dass der Blues nicht so authentisch ist, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine Sache ist, dass man da ein gesetzteres Alter für bleibt, aber wenn ich mir so den Rick Sattler mit 60 oder 70 vorstelle, dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dann noch so ein paar Blues-Alben aufzunehmen. Weißt du, rumzureisen mit so einem Wohnmobil, die Mundharmonika und die Gitarre auszupacken und einfach so ein paar coole Blues-Sachen zu spielen, ganz limitiert.
Ja, sehr geil, dann nehme ich mit. Das Wohnmobil hast du ja schon.
Ja, genau.
Wie sieht's aus mit einem Kinderliederalbum?
Ja, also sagen wir mal so, ich habe ja auch zwei Töchter und klar fängst du mit denen irgendwann an, mal ein bisschen zu singen oder die ältere Tochter fängt gerade an, so ein bisschen Gitarre zu spielen, dann denkt man schon manchmal drüber nach, weil man hört ja auch zwangsläufig, was die Kids dann so auf ihren Tony-Boxen hören und was für Kindersongs da sind. Krasserweise, als ich einen von diesen Reggae-Songs mit dem Monster Dub gemacht habe, Wie ein Löwe sein, da haben mich auf einmal Leute angeschrieben, die mir alle gesagt haben, hör mal, der Song ist ja der Hammer. Meine Kinder wollen den immer hören, wenn ich mit denen irgendwie zur Kita fahre. Da habe ich mich mal kurz mit dem Gedanken angefreundet, wie wäre das, wenn deine Zielgruppe dann irgendwie die unter 10-Jährigen wären.
Und, ist auch abgefahren.
Ist auch abgefahren, ist auch echt verrückt. Hat man wahrscheinlich dann auch, muss man ein bisschen an das Thema rangehen.
Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, da nicht in den Kitsch zu verfallen. Also es gibt ganz wenige gute, also es gibt wahrscheinlich viele, aber wenige, die ich kenne, wirklich gute Kinderlieder, die man sich auch echt reinziehen kann. Ne? Also und die man sich auch als Erwachsener gut anhören kann.
Ja, ich weiß auch nicht, ob du dann, wenn du so für Kinder Musik machst, ob da auch eine andere Verantwortung mitschwingt in den Themen der Texten. Und
also wenn du auftrittst, musst du zumindest deine Ansagen ein bisschen anders
gestalten. Ja, das glaube ich auch. Und so ein Stage-Dive ist auch, glaube ich, nicht so gut. Ist auch nicht so
gut. Aber es ist auf jeden Fall, wäre das mal eine geile Idee. Also gibt es noch irgendwelche Ideen, die du wirklich hast? Oder
ja.
Gibt es irgendwas Konkretes, was es von dir geben wird?
Momentan tatsächlich, also ich ich habe zwei Dinge, die mich jetzt schon seit einer geraumen Zeit massiv beeinflussen. Das eine ist das Projekt von dem Sänger von Rage Against the Machine. Das ist auch schon ein bisschen älter. Da hat er mit dem Schlagzeuger von Mars Volta ein Projekt aufgenommen, das heißt One Day as a Lion. Die sind nur zu zweit. Da spielt dieser Drummer diese unfassbaren, teilweise Hip-Hop- und Rock-Beats. Und der Sänger von Rage Against the Machine hat ein altes Rhodes-Piano, schickt das durch einen Verzerrer und spielt das auf den tiefen Tasten. Du hast also wirklich nur Schlagzeug und dieses tiefe, verzerrte Rhodes-Piano, das ein bisschen klingt wie eine Bassgitarre, irgendwie total abgefahren. Und darauf, also da entstehen total intensive Songs und ich fand diese Zwei-Mann-Aktion unfassbar inspirierend, weil so wenig Musiker mit so viel Sound und trotzdem dieser Vintage-Sound dabei, weil Rhodes Piano, das ist sowas, was du bei Riders on the Storm hörst und ein klassisches 70er-Jahre-Stage-Piano. Und das hat mich so beeinflusst, da habe ich mehr angefangen mit meinen Vintage-Pianos dann auch auszuprobieren und zu machen und zu tun. Und das ist so die eine starke Strömung, die ich musikalisch habe. Dann habe ich super viel so Slide-Gitarre gehört, so Bottleneck, und habe angefangen, das zu spielen. Und da sind jetzt tatsächlich mittlerweile schon 10 Songs entstanden, die für mich auch mal wirklich so eine ganz neue Musikrichtung, weil bislang konnte ich immer sagen, das ist sehr stark das ist sehr stark da, das ist sehr stark Grunge, sehr stark Reggae, sehr stark Beatles. Und das ist jetzt auf einmal was, wo ich sagen muss, ja, das ist sehr stark irgendwas. Ich kann das gar nicht so richtig festmachen. Also auf einmal treffen da Slide-Gitarre auf ein Hip-Hop-Beat und mit einer verzerrten Orgel und dann, ne, plus deutsche Texte. Also das wird, finde ich selber gerade sehr spannend in der Entstehung. Und da arbeite ich gerade schwer dran. Also das Album ist quasi schon in der Mache und da ist schon viel aufgenommen. Da müssen noch jetzt ein paar Gitarrenparts zugefügt werden. Und das Ganze wird dann irgendwann zum Ende diesen Jahres oder Anfang nächsten Jahres rauskommen. Und ich glaube, ich hatte dir das schon mal so erzählt, wird wahrscheinlich auch so eine kleine Schnittmenge zwischen Musik und meiner neuen Leidenschaft der Halbformat-Fotografie werden.
Ja, sehr geil.
Ja, das muss man vielleicht noch kurz genau erörtern. Also ich habe irgendwie, du kennst das auch, wenn du die ganze Kreativität in die Musik steckst und dann hast du manchmal so ein Album oder irgend so einen krassen Step durch. Und bei mir ist es jetzt ja nicht so, dass ich wie ihr eine festgegebene Tour habe und weiß, Mensch, ich muss da, ne, dann bleibt man ja die ganze Zeit auch drin. So bei mir ist es ein bisschen, ich produziere das selber, bring's raus, habe ich selber vielleicht den einen oder anderen Gig, aber ich habe nicht diesen, dass ich jetzt sagen muss, ich habe mein Terminplan ist so voll und da gab es jetzt nach der...
Du bist DIY und zwar ja. So richtig und reizt das auch voll aus.
Ne? Ja, also ich muss
also dazu sagen... Also viele verstecken sich ja so hinter, naja, ich mache alles DIY und so, aber bei dir ist das irgendwie was anderes. Du machst das irgendwie wirklich so mit Leidenschaft und gehst da wirklich total an die Grenzen. Ne? Also du hast da wirklich... Im DIY-Bereich fällt mir keiner ein, der da so krass unterwegs ist wie du. Also das ist wirklich absolut beeindruckend.
Ich sag mal, zum Glück muss ich von Musik machen nicht leben können oder so und keinem Label Rechenschaft ablegen und dadurch bin ich echt ziemlich frei, einfach zu machen, wonach mir der Sinn steht. Ne? Also heißt, das lässt dann manchmal einfach viel Kreativität zu und bei mir war es nur nach diesem Sessions-Album, brauchte ich so einen gewissen Abstand und bin auch gar nicht mehr in mein Studio gegangen, ein kleines Studio, und habe auf einmal angefangen, wieder analog zu fotografieren, also 35mm Film zu schießen und habe ganz viele Kameras, die ich noch so aus dem alten Fundus von meiner Mutter habe, die war früher als Fotografin mal tätig in den 60ern, also echt so uralt Kameras, und bin dann irgendwann über das ganze Thema zur Halbformat-Fotografie gelangt. Ist vielleicht nur ganz kurz, dass man auf einen 35mm Negativ zwei Fotos belichten kann. Also du machst aus dem 36er Negativfilm 72 Aufnahmen, die du dann aber als ein Diptychon, also so ein Doppelfoto, veröffentlichst und auf einmal haben diese beiden Fotos dann eine ganz krasse Aussagekraft und erzählen eine Story. Und dann kam meine Idee jetzt für das neue Album, tatsächlich diese Halbformat-Fotografie im Booklet mit aufzugreifen und für jeden Song quasi so ein Diptychon zu fotografieren, das die Idee oder Teile vom Songtext wiedergibt und dass dann am Schluss dieses CD-Booklet nicht bloß CD-Booklet ist, sondern gleichzeitig auch wie ein Fotobook agiert. So, ne? Und das ist irgendwie ganz gerade eine schöne Nebenspur zu der Musikkreativschiene, weil es bringt dann später die beiden Sachen zusammen und das Album, das kann man schon verraten, wird dementsprechend auch Halbformat Samurai heißen.
Das ist auch dein Instagram-Name von dem Profil, Half-Frame Samurai.
Genau, richtig, richtig. So, kommt auch aus den 80ern von der Kamera, mit der man super Halbformat-Fotografien schießen kann. Das ist eine Yashica Samurai-Kamera. Und ja, deswegen halt Half-Frame Samurai auf Englisch und Halbformat Samurai auf Deutsch.
Sehr cool. Unglaublich viel Kreativität unglaublich viele Ideen. Wahnsinn. Zurück zur Musik. Ja. Ganz spontan. Dein peinlichster Auftritt.
Oha. Peinlichster Auftritt. Boah, ich glaube, da kann ich, also ich habe es schon mal geschafft, in der 6. Klasse eine ganze Aula leer zu spielen. Das war schon verrückt, ob das jetzt unbedingt peinlich war.
In der 6. Klasse ist das, glaube ich, cool. An welchem Instrument warst du damals?
Auch Gitarre. Und unser Sänger damals, wir hatten so eine sehr stark an die Doors angelehnte Band, die hieß auch The Walls. The Walls.
War das Pink Floyd oder The Doors?
Nee, das war schon sehr, sehr Doors-lastig. Ja, okay. Das war wirklich so psychedelic 60s Musik. Und ich habe Gitarre gespielt in der Band. Wir hatten noch einen an der Orgel, der dann auch Bass und Orgel gleichzeitig gespielt hat, also auf seinem Keyboard, ein Schlagzeuger.
Und in der 6. Klasse.
In der 6. Klasse, ja. Und wir hatten noch einen Sänger. Und der Sänger ist dann aber leider 2 Tage vor dem Konzert ausgestiegen aus der Band. Und dann musste ich die Gesangsparts übernehmen. Und also ich fand's ganz cool, aber ich glaube, die ganze versammelte
Sind die dann Aula während des Gigs so cool rausgegangen?
Also sagen wir mal so, als wir angefangen haben zu spielen, war die Aula voll. Als wir fertig waren, standen noch ein paar Eltern da rum und die fanden das wahrscheinlich cool, weil das die an die 60er erinnert hat. Aber es war dann,
Da kommt einer noch aus der jüngeren Zeit, Remington Flashlight oder so. Ganz irgendwas, was, wo du sagst, alter Falter, das war ganz, ganz, ganz furchtbar.
Also was wir tatsächlich mal hatten, dass wir öfters mal gespielt haben und es war halt echt kaum einer da. Und dann beim nächsten Konzert stehst du auf einmal in einem Club, der so voll ist, dass noch 50 Leute draußen warten müssen. Ich fand manchmal das schon irgendwie so ein bisschen entwürdigend, dass man dann so auftritt und hat so 2 Leute oder eine andere Band da stehen und kann das auch gar nicht so nachvollziehen, woran das jetzt gelegen hat, dass dann beim nächsten Gig auf einmal so unfassbar viele Leute da waren, das geil ist. Das fand ich manchmal so ein bisschen beschämt, aber richtig peinlich glaube ich nicht. Was mir persönlich ein bisschen peinlich ist, ich habe auch mal tatsächlich eine Country-Single aufgenommen und auch ein sehr geiles Video dazu gedreht.
Das ist immer noch online, das habe ich neulich erst gesehen.
Genau. Und das ist krasserweise in so einer Westernstadt auch aufgenommen, in Düsseldorf. Und eigentlich die Idee war super geil, weil nur Freunde da waren, der Song war cool und das hat auch Spaß gemacht, das im Studio aufzunehmen. Und
war das das Ding, wo du Gunther Gabriel angefragt hast
damals? Ja, genau. Ich habe mit Gunther Gabriel telefoniert, beziehungsweise mit seiner Lebensgefährtin, das war mal so, habe ich da angerufen und dann war sie immer am Telefon und fragte dann immer und sie sagte dann auch mal so, hat er auch so irgendeinen ausländischen Akzent und fragte dann immer, ja, ich muss Gunther fragen und dann wieder so raschel, raschel, dann, also war klar, er sitzt irgendwie so daneben irgendwo und und irgendwie hat er dann aber nicht so viel Bock gehabt, das zu machen, aber dann haben wir einen sehr coolen Ersatz gefunden, nämlich damals den Olli von den Tattoo-Grafiker-Studios in Düsseldorf-Flingern. Auch so ein alter Rockabilly-Western-Lover, der hat ja so neben seinem Tattoo-Studio auch so einen Western-Store, sehr cool. Und der hat dann gesagt, komm, ich mach das und hat dann in dieser Texas oder in dieser Western-Stadt, in dieser Kneipe, wo das dann auch überwiegend spielte, so den Barkeeper gemacht. War sehr cool, war sehr lustig. der war dann immer derjenige, der sagen musste, Schicht im Schacht. Nee, und was ich nur sagen wollte, also der Song war geil produziert und auch, haben so viele Freunde mitgemacht in diesem Video, es war halt großartig, es war halt wie eine Party, nur das Video, das ist halt am Schluss einfach, das ist halt einfach nicht so geworden, wie es hätte werden sollen. Wir hatten damals so einen, über Connection, so einen richtigen Kameramann, der selbst in Zeiten, wo alle ja schon mit ihren Canon Digital-Spiegelreflexkameras drehen, kam der wirklich nur mit so einer geschulterten mega VHS-Kamera.
Vintage?
ja, sehr vintage, aber naja, und das Video ist einfach nicht so geworden, wie es hätte werden können und irgendwie...
Ach komm, Musikvideos, wie viele peinliche Musikvideos gibt's, wo man mitmacht, gemacht hat, ne? Also, ja, da brauche ich gar nicht meinen Maul aufzureißen, also ganz ehrlich.
Aber ihr habt doch immer geile Videos.
Das war nicht immer so, ne?
Okay. Hast du denn irgendwelche Gigs, wo du sagst, das ist dir unangenehm, oder... echt mal so krassen Texthänger oder...
Texthänger gar nicht, aber das Peinlichste, was wir jemals gemacht haben mit den Ogmonics, war bei der Fortuna Düsseldorf Saisoneröffnung. Ich glaube, das war 2019. Da sind wir im Stadion aufgetreten und zwar an der hier da in dem alten Paul-Janes-Stadion.
Ja.
Und also da sind wir im Paul-Janes-Stadion aufgetreten und die hatten da halt keine PA. Ach. Da mussten wir das halt Playback machen. Und das Problem war, dass die Anlage, die Boxen Richtung Publikum gerichtet waren. Und wir haben eigentlich gar nicht gehört, was da rauskam. Und wir hatten aber das Set aufgebaut, ne? Also der Schlagzeuger, also Daniel hat dann voll losgelegt, ne, auf den Drums und hat natürlich dafür gesorgt, dass wir gar nicht mehr gehört haben, wo wir überhaupt im Song sind.
Du meine Güte.
Und wir haben dann dazu halt performt, ne? Und ich weiß nicht genau, was dann da angekommen ist. Und also wir wurden nicht beworfen oder so, aber es waren schon einige irritierte Gesichter auf jeden Fall dabei. Das Schlimmste war, dass während wir gespielt haben, also wir haben unmittelbar vor dem Spiel gespielt, das war irgendwie so ein Freundschaftsspiel, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, auf jeden Fall haben uns die Spieler von Fortuna Düsseldorf, die haben sich gerade warm gemacht und die haben uns ganz irritiert angeguckt, was wir denn da machen. Die saßen dann da so und sind da so rumgelaufen. Die
wussten
und
gar nichts von ihrem Glück, oder?
Ja, die wussten halt, da spielt eine Band, aber die wussten nicht, dass die Band halt nicht spielt. Und die Band hat ja nicht gespielt und die haben natürlich auch nicht gehört, was das Publikum gehört hat. Das ging ja nur nach draußen.
Wahnsinn.
Und das war schon echt peinlich. So Playback ist auch überhaupt nicht unser Ding. Also Playback großartig. Würden wir nicht nochmal machen. Ja. Da gibt's ja auch ein paar legendäre Momente in der deutschen Musikgeschichte, wo zum Beispiel die Toten Hosen mal Playback aufgetreten sind. Ich weiß nicht, ob das Peters Popshow war oder irgendwie sowas damals, wo die einfach dann auch nicht den Mund bewegt haben. Ne? Also die sind dann Playback aufgetreten und Campino hat einfach den Mund zugelassen. So.
Okay,
das sind auch legendäre Playback-Auftritte. Nee, Playback ist nicht so schön.
Ja, Mann.
Ja, wie sieht's bei dir live denn generell aus? Also hast du noch mal Bock oder ist irgendwas geplant? Ich meine, du bist ja jemand, der eigentlich auch in Times of Corona auftreten könnte, weil das wahrscheinlich dann mit deiner Singer-Songwriter-Geschichte Läden wären, die durchaus auch Gäste haben können.
Ja, das stimmt. Also ich habe zum Beginn des Jahres und Ende letzten Jahres tatsächlich aus diesem ganzen Fundus von den vielen Songs mir so ein Songwriter-Set zusammengestellt, hatte so knapp 20 Songs sogar und habe die dann auch wirklich als Singer-Songwriter performt. Also schon mit einer E-Gitarre, aber sehr clean, ein bisschen bluesig und dazu die deutschen Songtexte überwiegend und bin damit auch aufgetreten und habe aber auch gedacht, die Welt braucht vielleicht nicht noch einen neuen oder nächsten Songwriter und habe das versucht so ein bisschen anders zu steuern und habe mir dann ein Konzept ausgedacht, also nichts Neues, aber überlegt, wie ich das vielleicht performen kann und habe ein paar relativ gute Freunde, die Autoren sind, die Bücher geschrieben haben und mit denen ich auch früher schon mal was zusammen gemacht hatte und dann war die Idee, wieso kombinieren wir nicht einfach Konzert mit Lesung? Also ich spiele ne, 4 Opener-Songs, ihr lest aus eurem Buch irgendwie was, dann spiele ich wieder ein bisschen Musik, dann fangt ihr wieder an, dann kommt nochmal Musik, vielleicht noch ein dritter Teil von der Lesung und danach noch ein paar Songs als Outro. Fand ich ganz spannend, weil ich habe manchmal das Gefühl, dass so gerade bei so diesen Konzerten, die jetzt nicht völlig groß promoted sind, da manchmal einfach die Leute ausbleiben. Ich weiß nicht, ob das manchmal daran liegt, dass heutzutage Musik anders konsumiert wird oder zu viel Musik da ist oder manchmal wünsche ich mir so die Zeiten, wo du früher für deine Band mit einem Fotokopierer rumgelaufen bist und überall noch Plakate aufgehangen hast. Und ja, heute hast du das Internet, du kannst irgendwie alle und jeden erreichen, aber manchmal erreichst du auch vielleicht gerade keinen oder die Leute sind einfach so überfordert. Aber dieses Lesekonzept, also Lesungs- und Musikkonzept, das war genial. Das haben wir dann in der Galerie Töchter und Söhne durchgeführt. Und weil diese Galerie im Grunde von meiner Mutter und meiner Schwester betrieben wird, kann ich da relativ leicht dann auch die Location nehmen. Und dann habe ich das mit dem Andreas Brent gemacht. Der hat mittlerweile sein drittes Buch geschrieben, ist eigentlich so ein Surfer aus Köln, hat also sein erstes Buch handelt nur vom Wellenreiten, das zweite dann auch noch, dann aber das dritte, dann ist er schon nach Indien und auf einem Selbstfindungstrip. Und diese Bücher sind super lustig und gut geschrieben. Und mit dem habe ich sowas schon mal 2012 in Hamburg tatsächlich auch mal gemacht. Und das kam gut an und es war halt echt voll und die Leute haben die Musik und das Lesen auch völlig cool aufgenommen. Es hat richtig Spaß gemacht und es war ein schöner Rahmen, so vor, ja, weiß ich gar nicht, 70, 80 Mann, so sehr intim dann seine Songs als Singer-Songwriter
darüber zu bringen. 70, 80 Mann ist ja schon, also in diesen Tagen schon auch auf jeden Fall eine Hausnummer, ne?
Auf jeden Fall, ja. Und dann hatte ich mit einem anderen guten Freund, den Tim Sohr, mit dem so einen alten Jugendfreund aus der Schule, der jetzt in Hamburg lebt, der hat mittlerweile auch schon zwei Bücher raus und einen extrem erfolgreichen Podcast auch noch veröffentlicht, arbeitet noch als Redakteur beim Spiegel und so, also ist echt schwer unterwegs und schreibt tolle Bücher. Und mit dem war das auch geplant und da hat Corona halt voll zugeschlagen. Mhm. Ne? Wir hätten die Lesung eigentlich dann gehabt und musste natürlich wegen Corona verschoben werden. Also das wäre auch, glaube ich, nochmal sehr cool gewesen, weil für Tim auf der einen Seite so ein Heimspiel, der aus Hamburg endlich mal wieder nach Düsseldorf kommt, wo er aufgewachsen ist und ich das dann mit der Musik
Das hat er nochmal geschrieben, supporte.
Für immer und Amy ist ein Buch. Für immer
und Amy ist von ihm.
Genau, sehr erfolgreich. Und der hat auch geschrieben, Woanders ist auch scheiße. Das war ein sehr cooles Buch, das lag auch bei der Meierschen und hatte Preise und all sowas. Also sehr, sehr cool. Der schreibt sehr gut, ne? Also wirklich auch sehr lustig und irgendwie auch so über die Jugend in unserer Generation. Das ist sind schöne Bücher auf jeden Fall, ne?
Ja, geil. Also deswegen glaube ich...
Aber das müsst ihr auf jeden Fall noch nachholen,
oder? Ja, klar, natürlich. Das muss nachgeholt werden, ne? Mit wem würdest du denn von den noch lebenden Musikern der Welt am liebsten mal ein Backstage-Bier trinken? Gibt's da überhaupt jemanden?
Nee, also ganz ehrlich, ich aktuelle Musik, also was mich gerade echt musikalisch flasht, was mich auch beim Sessions-Album echt geflasht hat, was ich sehr interessant finde, an Mai Kantereit irgendwie, finde ich, hat mich irgendwie voll abgeholt. So, das finde ich, sind auch sehr, die Musik ist so sehr erdig, ne? Sehr, sehr, sehr organisch, sehr akustisch, nicht überproduziert. Das sind irgendwie vier Jungs, die sich aus der Schulzeit kennen. Du hast das Gefühl, da machen vier Kumpels miteinander Musik und bringen echt eine Power rüber und mit echt verdammt klugen Texten, das muss ich sagen. Also da steckt richtig was drin und ich finde auch diese Art zu singen, die hat, oder wie der Sänger das rüberbringt, da schwingt viel mit. So, das finde ich echt reizvoll. Also wenn ich jetzt so da mal irgendwas so featuremäßig oder gern mal ein Bier trinken würde oder das geht in die Richtung. Das finde ich sehr erstaunlich, zumal die Jungs auch, ja, ich glaube, die sind Mitte, Ende 20 oder so, wo man dann jetzt mit knapp 40 auch mal denkt, Wahnsinn, ja, die haben noch viel Lebenszeit vor sich und krass, dass man schon so weise klingen kann in so jungen Jahren.
Das ist total krass, wenn man sich im Nachhinein auch mal anguckt. Also ich mache das ganz, ganz häufig, wenn ich mir alte Platten anhöre, dann gucke ich immer, wie alt die damals waren. Ne?
Das ist krass.
Und das ist echt beeindruckend, dass es teilweise Bands gab, wo der Sänger irgendwie Anfang 20 war und unfassbar gute Sachen geschrieben hat. Ne?
Ja.
Also, das ist schon Wahnsinn. Also weil das kam einem früher immer so vor, dass als wären das irgendwie alte Menschen, die oder sehr, sehr weise, ältere, meistens Männer, die irgendwas Krasses geschrieben haben, aber die waren damals halt alle Anfang 20.
Und krasserweise gar nicht mit diesen ganzen Optionen, wie wir die heutzutage haben. Wir haben Google, das Internet, wir können Facebook, wir können so viel recherchieren auch und über andere Bands rausfinden. Ich meine, damals, wenn du in den 70ern Musik gemacht hast, dann hast du gehört, was irgendwie im Radio lief oder was du dir als Schallplatte gekauft hast, was andere Bands gemacht haben. Aber dein Input muss ja auch irgendwo hergekommen sein, ne? Und das ist krass. Und viele so dieser Classic-Rock-Bands aus den 70ern haben ja auch echt viel von den alten Bluesern so annektiert, ne? So, ja. So was dann so B.B. King oder Albert King oder Freddie King oder ne, die ganzen Blueser halt gemacht haben und daraus dann wiederum ihren Bluesrock gebastelt, so, ne? Wenn du so einen Eric Clapton denkst. Und die haben halt echt angefangen, Gitarre zu spielen, nicht wie wir heute, dass wir das Internet anmachen und finden eben mal die Tabs von irgendeinem Song und können das direkt nachspielen, weil es dann irgendeiner schon runtergeschrieben hat, sondern die haben halt echt Radio gehört und mitgespielt, bis sie das konnten, ne? Und dann kam der nächste Song und da haben wir es, glaube ich, manchmal schon heute leichter, weil wir die ganze Bandbreite zur Verfügung haben, aber man muss natürlich auch was draus machen. Fluch und Segen zugleich, glaube ich.
Ja, 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 klar. Tja, das ist wahr, ne?
Ja.
Also ich bin gespannt, was von dir als nächstes kommt und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und
super. Tausend Dank, ja. Hat mir Spaß gemacht.
Das machen wir mal wieder, ne?
Unbedingt, unbedingt.
Also, danke dir.
Ja, danke dir und viel Erfolg mit dem Podcast weiterhin.